Mein heutiger Gast hat mit 11 Jahren circa seinen ersten Silberbarren gekauft. Und heute sagt er, langfristig ist man mit Aktien besser dran als mit Rohstoffen. Trotzdem ist er noch in Silber investiert, hat tatsächlich den Barren noch. Heute zu Gast Dirk Arning. Herr Arning, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute für uns.
Sehr gerne.
Sie sind Vorstand im Kölner Aktienclub. Wie kommt man dazu? Was waren Ihre Beweggründe, dass Sie gesagt haben, hey, ich möchte in so einen gemeinnützigen Verein rein und mich da ausleben und meine Leidenschaft mit anderen teilen?
Ja, da ist zwischen zwei Sachen zu unterscheiden. Es gibt zum einen den Kölner Börsenverein als gemeinnützigen Verein und es gibt den ursprünglich studentischen Investmentclub, Aktienclub Köln, beide 1993, 94 an der Uni in Köln gegründet. Und ich gehöre tatsächlich zu den Gründern des Aktienclubs. Wir waren alles Bankkaufleute, die von der Bank zurückkehrten ins Studium an der Uni und uns am Bankenlehrstuhl getroffen haben. Und dort gab es ein Echtgeldportfolio zu managen auf Basis der Entscheidungen, die die Studenten auf Basis von Analysen treffen sollten. Und in dieser Runde, die sich jede Woche getroffen hat, haben wir gesagt, wenn wir hier uns schon die Arbeit machen, noch nicht mal einen Schein dafür kriegen fürs Studium, sondern nur Praxiserfahrung machen, dann glauben wir so gut zu sein, dass wir auch selber investieren wollen. Und so ist der ursprünglich studentische Investmentclub entstanden. Wir waren ungefähr 20 Studenten, wurden dann schnell mehr, die 50 D-Mark, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, eingezahlt haben. Und daraus ist der Aktienclub Köln entstanden.
Heute finden nach wie vor so Sitzungen statt, wo ihr demokratisch entscheidet mit Abstimmung, welche Aktien tun wir rein, welche nicht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein chaotisches Durcheinander? Ist das ein Diskutieren mit Zahlen, Daten, Fakten? Ich stelle es mir ganz schwer vor, dass sich wirklich eine Menge auf einen Schnittpunkt einigt.
Ja, das wäre es, wenn wir nicht eine Struktur hätten. Wir machen das jetzt also sage und schreibe 33 Jahre und das mit sehr guten Ergebnissen und das eben nur, weil es eine Struktur gibt. Das heißt, es werden keine Aktien aus der Hüfte geschossen, wie ich immer sage, sondern es wird auf Basis von Analysen gekauft. Und das heißt, man muss sich auch Zeit nehmen. Jeder hat natürlich ein Vorschlagsrecht. Man kann uns vorher die Vorschläge schon per E-Mail einreichen. Man soll die Vorschläge bereits mit Fundamentaldaten untermauern. Es gibt einen Datenzettel, den jeder bekommen kann, in den er die Fundamentaldaten, die wir zur Bewertung der Aktie brauchen, schon recherchieren soll, eintragen soll. Das ist ja im Internetzeitalter jedem möglich, das zu machen. Und dann werden vorher schon Analysen gemacht. Wir gucken dann aber gemeinsam in den monatlichen Treffen auf die Ergebnisse der Analysen. Wir schauen uns die Charts an, weil die Kernidee ist eben in der Tat, solche Aktien, die wir als unterbewertet identifiziert haben, in möglichst früh beginnenden Aufwärtstrends zu kaufen. Mhm. Und das kann man dann, wenn man das ordentlich vorbereitet hat und wenn das eine Struktur hat, tatsächlich bei monatlichen Treffen machen. Es geht bei uns ja nicht darum, eine Aktie für 2 Wochen zu haben, sondern in der Regel für einen Zeitraum von vielen Monaten bis hin zu Jahren, die dann diese Unterbewertung hoffentlich auch zu einer tollen Performance der Aktie führt.
Wenn jetzt wie viele Leute sind an so einer Entscheidung beteiligt?
Also an den Treffen nehmen ungefähr 30 Personen teil. Längst nicht alle sind stimmberechtigt. Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder, die also auch im Club investiert sind mit eigenem Geld, teilnehmen kann jeder. Also auch seine Meinung äußern. Das ist gerne gesehen, denn das lebt natürlich von vielen Ideen und dem Austausch der Meinungen. Aber stimmberechtigt sind letztendlich nur die, die auch investiert sind. Und das sind dann so in der Regel ungefähr 15 Personen. Ein harter Kern von ungefähr 10 Personen, der immer kommt. Und dann kommen ein paar ab und zu mal. Und deswegen kommen wir so ungefähr auf 15 bis 20 stimmberechtigte Personen.
Dürfen Sie darüber reden, wie viel Geld Sie da zusammen verwalten?
Oder ja, natürlich. Wir müssen aus rechtlichen Gründen ganz klar sagen, es ist formal ein Musterportfolio, das wir führen. Mhm. Dieses Musterportfolio wird von einem Fonds seit fast 20 Jahren gespiegelt. Wir managen nicht selber den Fonds. Wir treffen Entscheidungen für ein Musterportfolio und teilen diese Entscheidung fürs Musterportfolio einem Fondsmanager, einem Fondsanbieter mit. Und der kopiert seit 20 Jahren die Entscheidung, die wir fürs Musterportfolio treffen, für den Investmentfonds. Und das ist ein öffentlicher Investmentfonds. Das ist kein Geheimnis. Da kann jeder nachgucken, wie groß der ist. Das sind so 7,1, 7,2 Millionen Euro zurzeit.
Super, Glückwunsch dazu. Finde ich schon mal super.
Zumindest toll, dass wir diese Möglichkeit haben, weil diese Konstruktion befreit uns auch von dem ganzen administrativen Ballast. Wir können uns wirklich auf das konzentrieren, was wir wollen, nämlich Aktienselektion, suchen, welche Aktien erfüllen die Kriterien, Unterbewertung, Aufwärtstrend, wir arbeiten mit Stops, wir können uns ganz auf das Portfolio konzentrieren und haben mit dem eigentlichen Geld, das fließt ja gar nicht durch unsere Hände. Mhm. Wer die Strategie gut findet, der kann den Fonds kaufen, der die Strategie spiegelt. Aber das Geld fließt gar nicht durch unsere Hände. Und insofern haben wir damit überhaupt gar nichts zu tun, was uns ermöglicht, uns ehrenamtlich in unserer Freizeit auf das zu konzentrieren, was wir am liebsten wollen, nämlich um das Portfolio kümmern.
Da interessiert mich natürlich dann, wie lief die Rendite? Was habt ihr für eine durchschnittliche Rendite gemacht? Wie war die Volatilität? Und ihr habt da bestimmt auch mal Vergleiche gezogen zu vergleichbaren Weltindizes. Wie sinnvoll der Vergleich ist, können Sie ja gleich mal für uns einordnen, wenn Sie da einzelne Aktien auswählen. Aber was sind denn so die harten Zahlen? Und sind Sie zufrieden damit?
Ich persönlich bin sehr damit zufrieden. Und die Mitglieder, die dort investiert haben, sind offenbar auch zufrieden. Nun muss man ganz klar sagen, unser Ziel ist jetzt umso mehr in den letzten Jahren geworden, nicht mehr den MSCI-Welt partout in jedem Zeitraum schlagen zu wollen, sondern vor allen Dingen die Risiken zu begrenzen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Mitglieder, die lange dabei sind, in der Regel sechsstellige Eurobeträge dort drin haben. Und dann ist auch der Punkt erreicht, an dem man sagt, da wäre es schmerzhaft, 10-20% zu verlieren. Das heißt, bei uns spielt Risikomanagement eine große Rolle. Wir diversifizieren sehr stark, vor allen Dingen diversifizieren wir sehr stark weg vom MSCI-Welt. Wir haben, glaube ich, so gut wie keine Überschneidung mit dem MSCI-Welt-Aktienindex und haben eine ganz andere Performance. Es hat einen Zeitraum gegeben von 4 bis 6 Wochen, in dem der MSCI-Welt, als Trump drohte, die Zölle zu verkünden im März und dann Anfang April im Rosengarten des Weißen Hauses seine dubiosen Zollpläne verkündete. In diesem Zeitfenster von mehreren Wochen ist der MSCI-Welt um fast 20% gefallen. In der Zeit ist der Anteilswert unseres Portfolios gestiegen gegen den Trend von -20% im MSCI-Welt. Das heißt, letztes Jahr zum Beispiel gut 25,2% Nettoergebnis in 2025.
Wie haben Sie das geschafft? In der Zeit, wo auch mein Portfolio zum Beispiel -12, -14%, glaube ich, in der Spitze war. Wie haben Sie sich positioniert?
Ja, ganz abseits, ganz weit weg vom MSCI-Welt. Wir haben keine großen Technologieaktien, wir haben keine Mainstream-Aktien. Unsere größten Positionen kann ich ja mal nennen seit einigen Jahren, ist zum Beispiel die kanadische Fairfax Financial Holding. Kanadische Holding mit sehr viel Versicherungsaktivitäten, sehr breit diversifiziert. Am ehesten vergleichbar mit der US-amerikanischen Berkshire Hathaway, die alle kennen, die aber ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 oder was hat. Mhm. Die Fairfax Financial hat sich verfünffacht, seit wir sie gekauft haben, hat jetzt ein KGV von 8. Also wir haben sie unter Buchwert kaufen können und nicht verstanden, warum man ein dermaßen gut positioniertes Unternehmen für weniger als das ausgewiesene Eigenkapital kaufen kann, obwohl Jahr für Jahr schwarze Zahlen geschrieben werden. Das Buchwertwachstum dieses Unternehmens ist seit 10 Jahren bei 15% per anno. Mhm. Und das ist auch das erklärte Ziel des Managements. Das heißt, wir haben die kaum bekannte, ich sag mal kanadische Berkshire Hathaway gefunden und sie ist immer mit einem Gewicht zwischen 6 und 9, 10. Wir waren schon mal bis aufgrund der Performance bis an die 10% Obergrenze rangelaufen. Und solche Aktien, in die eben auch nicht der Mainstream investiert, die können sich auch Rückschlägen besser entziehen, weil eben dieser Verkaufsdruck dann nicht so aufkommt. In Aktien, in denen Investoren aus voller Überzeugung investieren, die sind nicht vom Markt, die sind nicht so vom Markt getrieben. Mhm. Die großen Kapitalbewegungen, es fließt Geld in den Markt, es fließt Geld aus dem Markt heraus. Das sind ja eher Bewegungen des Gesamtmarktes. Und wenn man Aktien findet, die gar nicht so stark im Rampenlicht stehen, dann sind die auch den Bewegungen des Marktes weniger ausgesetzt. Und damit kann man das dann auch, wenn man dann noch Glück hat, wir haben beispielsweise, spielten ja auch immer schon Edelmetall, also Minenaktien spielen eine Rolle, die dann manchmal in Krisenzeiten profitieren. Also es ist ein Invest, eine Strategie, die sehr weit weg vom MSCI-Welt ist. Man könnte sagen, wenn man einen MSCI-Welt-ETF hat, ist das eine schöne Diversifizierung, weil es wirklich ganz geringe Korrelation hat dazu.
Wie findet man denn solche Aktien? Also ich glaube, viele wollen dann diesen neuen Highflyer haben, der sich verhundertfacht. Für mich ist die ideale Aktie sowas, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, abseits vom Markt, unterm Buchwert, also fair oder sogar sehr günstig bewertet. Wie muss ich denn da meine Analyse ansetzen, dass ich auf solche Perlen komme und ich nicht der 1-Millionste bin, der sich wieder Apple-Aktien kauft und Nvidia und Microsoft?
Naja, man muss zum einen möglichst systematisch suchen. Das kann man mit Screening-Modellen, die auch im Internet sogar kostenlos nutzbar sind. Meistens gibt es irgendwo einen Punkt, wo dann gesagt wird, so ab hier musst du jetzt ein Abo abschließen. Aber man kann Marktsegmente, gerade den US-amerikanischen oder nordamerikanischen Aktien, kann man mit Software-Modellen screenen lassen, bei denen man seine eigenen Parameter eingibt, bei denen man sagt, ich will eben ein KGV von höchstens so und so viel, ich will höchstens einen Buchwert von 1,5 akzeptieren, weil ich nicht einsehe, das Dreifache oder Vierfache des ausgewiesenen Eigenkapitals zu sitzen. Und solche Filter, die einem das, wir filtern verschiedene Aktienmärkte über solche Tools, nichts Exotisches, Teures, Selbstprogrammiertes, sondern frei verfügbare Tools. Für den deutschen Aktienmarkt haben wir unser eigenes Modell allerdings mal programmiert, dass man in unser Bewertungsmodell deutschen Aktien einführt und dann das Screening drüber laufen lässt. Und dann muss man eben sich auch von der Vorstellung treffen, dass man jede Woche eine neue Aktie braucht. Es sind eben die guten Aktien, bei denen man sagt, wir haben da etwas gefunden, was nachhaltig schwarze Zahlen schreibt. Wir haben das Geschäftsmodell verstanden. Die notieren unter Buchwert. Wir gucken uns mal den Chart an, wenn der nicht irgendwo der Wurm drin ist, die Aktie fällt, dann haben wir wahrscheinlich irgendwas übersehen. Aber wenn die Aktie eine Bodenbildung durchläuft und Ansätze macht, nach oben zu gehen, dann ist das der Zeitpunkt zu sagen, zu kaufen. Also ich würde sagen, die Kombination aus ganz solidem, fundamentaler Betrachtung der Aktie mit Blick auf den Chart, damit man vom Timing her nicht gerade zum falschen Zeitpunkt einsteigt.
Hört sich für mich sehr, sehr fundiert an, ja, macht Sinn. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich muss mich mit Thema Börse beschäftigen. Ich muss ein Grundverständnis haben für Zahlen, für wichtige Kennzahlen. Da kommt man dann vielleicht auch so ein bisschen in diese Debatte passiv investieren versus aktiv investieren. Ne? Online gibt es ja ganz viele Leute, die dann einfach sagen, ETFs, das ist die Lösung einfach. Ne? Und dann gibt es halt auch den Gegenpol, der sagt, hey, ich möchte aktiv selber Entscheidungen treffen. Wie bewerten Sie diese Diskussion oder sagen Sie, beides ist relevant, beides hat seine Daseinsberechtigung?
Ja, auf jeden Fall Letzteres. Auf jeden Fall Letzteres. Ich meine, man muss vor allen Dingen selber wissen, wie viel Zeit, wie viel Spaß macht einem das, möchte man sich damit beschäftigen. Für viele ist das Thema Geldanlage etwas, was die nicht so sehr interessiert. Jetzt hoffe ich mal, Ihre Zuschauer, unsere Zuschauer, die Leute, die wir erreichen, da ist das eben so, dass man das durchaus auch als Hobby betrachten kann. Es kann Spaß machen. Und dann wäre natürlich ein ETF-Investment über einen Index zu langweilig. Da kann man vielleicht dann sagen, ich suche noch, welcher Länder-ETF ist jetzt in den nächsten Monaten der erfolgsversprechendste. Aber gerade die Beschäftigung mit der Einzelaktie. Die Aktie verbrieft den Anteil an einem real existierenden Unternehmen. Man sollte sich damit beschäftigen. Was macht das Unternehmen? Womit verdient das Unternehmen sein Geld? Wie ist es positioniert? Man lernt auch was über die Welt dadurch, wenn man sich mit Aktien beschäftigt. Wie funktioniert Wirtschaft? Und dann kann man gleichzeitig eben auch noch sagen, das ist ein Unternehmen, das gefällt mir, das erscheint mir zu billig bewertet, zu günstig bewertet. An dem Unternehmen möchte ich mich beteiligen. Also es ist auch Teil der Aktienkultur, dass man versteht, dass man Mitinhaber an einem real existierenden Unternehmen wird.
Als ich unser Interview jetzt ein bisschen recherchiert habe, bin ich auch relativ schnell auf den Punkt antizyklisches Investieren gestoßen. Warum ist das Ihnen so ein wichtiges Thema? Geht es darum, zur richtigen Zeit die richtige Bewertung zu treffen und irgendwie das dem Markt zu beweisen oder einem selber? Warum ist Antizyklik so wichtig?
Ja, unsere Strategie beinhaltet eigentlich beide Aspekte. Antizyklische Aktiensuche nach fundamentaler Unterbewertung. Und da findet man eben gerade dann, wenn Branchen, ganze Länder gerade nicht en vogue sind, findet man gerade die günstigen Bewertungen. Denn wenn das Interesse vieler Investoren sich einer bestimmten Branche, einem Land zuwendet, beispielsweise aktuell der künstlichen Intelligenz als Boom-Thema, zweifellos in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, aber es führt eben dazu, dass sehr viel Kapital da reinströmt und dann recht undifferenziert das, wo KI draufsteht, eben auch gekauft wird. Wer der Suche nach Unterbewertung, muss man, glaube ich, die Kraft haben, gegen den Herdentrieb, antizyklisch das zu machen, gegen den Strom zu schwimmen. Man findet wirklich da günstige Aktien, wenn man dann die Zeit hat, dass diese Aktien sich entwickeln, wo das Interesse der Investoren gering ist, wo man vielleicht sogar eben vordergründig Gründe findet, warum man da nicht investiert sein will. Das führt dazu, dass diese Bewertung günstig ist. Insofern, das ist die Idee bei einem antizyklischen Investieren. Beim Timing ist es dann allerdings eher so, dass man eben nicht den Fehler machen sollte, alles, was gerade fällt und billig erscheint, zu kaufen, weil sie dann erleben werden, dass es der größte Teil davon noch weiterfällt. Die Wahrscheinlichkeit, da genau den tiefsten Punkt zu treffen. Antizykliker handeln zu früh. Der Antizykliker kauft zu früh, anschließend fällt die Aktie noch, und er verkauft zu früh, weil seine Vorstellungskraft nicht reicht, dass die Aktie noch weiter steigen kann. Und deswegen beim Timing macht es unserer Meinung nach Sinn, auf eine Bodenbildung zu achten. Sieht es charttechnisch so aus, hält sich die Aktie seit ein paar Wochen über einem bestimmten Niveau, kann man beobachten, dass jedes Mal, wenn der Aktienkurs nach unten kommt, dass an einer bestimmten Linie Auffangkäufe stattfinden, weil irgendwelche Investoren eben doch überzeugt sind zu sagen, zu dem Preis ist sie zu billig. Und das ist ein gutes Zeichen, dass eine Bodenbildung stattfindet. Dann kann man ein Anfangsinvestment machen und dann schauen wir uns den Chart an und sagen, so, wo würde jetzt ein Kaufsignal entstehen? Ab welchem Kurs sieht es nach einem Aufwärtstrend aus? Das heißt, wir verteuern bewusst unseren durchschnittlichen Einstandskurs. Wenn es uns gelungen ist, in der Bodenbildung eine Anfangsposition zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Boden auch hält, kommt natürlich auch vor, dass er nicht hält, dann muss man über einen Stop-Loss wieder rausgehen. Da muss man sagen, die Aktie ist zwar interessant, aber sie ist im Abwärtstrend. Entschuldigung.
Arbeiten Sie immer mit Stop-Loss?
Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich. Alle Aktienpositionen haben Stops. Größere Positionen, fast alle Positionen, 80-90% der Positionen haben zwei Stops, nämlich einen sogenannten taktischen, engeren Stop und einen etwas tiefer liegenden strategischen Stop. Man kann so als Faustregel sagen, häufig liegt der taktische Stop-Loss in der Nähe knapp unterhalb des 3-Monats-Tiefs und der strategische Stop-Loss liegt unter dem 6-Monats-Tief, unter der 200-Tage-Linie meistens. Also man muss dann schon auch ein bisschen Charttechnik betreiben, dass man sagt, wo es schlecht aus.
Vielleicht bloß, um alle abzuholen, in einfachen Worten, was ist ein Stop-Loss und warum macht man es?
Wörtlich übersetzt ist es ja quasi, der begrenzt den Verlust. Wobei das gilt aber auch, wenn man schon Gewinne hat, natürlich, dass man einen Gewinn realisiert. Man legt eine Kursmarke fest. Wir machen es nicht so, man kann das als Order so da tatsächlich in den Markt legen. Das hat aber die Gefahr, dass wenn ein bestimmter festgelegter Kurs unterschritten wird, wird die Aktie sofort bestens verkauft. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht durch zufällige Bewegung intraday ausgestoppt werden. Wir beobachten alle Stop-Loss selber auf Basis der Tagesschlusskurse an den jeweiligen Heimatbörsen. Da gibt es auch Tools für, da kann man sich ein Musterportfolio anlegen, da kriegt man jeden Tag eine E-Mail, da kriegt man eine E-Mail, wenn ein Stop verletzt wird. Dann guckt man eben nach, wurde der Stop auch per Tagesschlusskurs unterschritten. Weil wenn Angebot und Nachfrage, die die Aktienkurse ergeben, wenn die dazu führen, dass der Kurs unter dem Niveau ist, von dem man sagt, da müsste eigentlich das Interesse der Anleger dafür sorgen, wenn die Aktie so günstig ist, dann sollten die Interessenten kaufen. Wenn das nicht der Fall ist und dadurch ein Kurs zustande kommt, der unter einer wichtigen Unterstützungslinie ist, charttechnisch, dann ist das schon ein Warnsignal, dann zu verkaufen. Das machen wir auf Basis von Tagesschlusskursen. Wie gesagt, wenn die Positionen größer sind, zwei Stops, einen engeren, einen weiteren Stop. Bei kleinen Positionen lohnt es sich nicht, dann eine kleine Position nochmal zu halbieren. Da haben wir dann einen Stop-Loss und sagen, hat nicht funktioniert. Wir haben geglaubt, die Aktie würde von hier aus steigen. Wenn sie das nicht tut, verfallen die meisten Privatanleger in Lethargie. Oh Mist, meine Aktie, die ich toll finde, tut nicht das, was ich von ihr erwarte. Die malen sich gedanklich aus, was mache ich, wenn sie steigt? Ah, wenn sie 10%, 20%, realisiere ich den Gewinn. Das gibt Dopaminausschüttung im Gehirn, das macht Spaß. Sich vorzustellen, was mache ich denn, wenn die Aktie nicht tut, was sie soll? Wenn sie fällt, statt zu steigen, das macht keinen Spaß. Da sind die meisten Anleger unvorbereitet. Und deswegen arbeiten auch wie viele nicht mit Stops. Man muss sich aber im Rahmen des Risikomanagements damit beschäftigen, was passiert, wenn nicht das passiert, was ich möchte. Das andere ist ja schön, aber was mache ich dann? Und dann muss man knallhart sagen, irgendwie ist der Wurm drin, wir haben was übersehen, der Markt sieht es anders als wir, der Markt hat immer recht. Der Markt hat recht, durch Angebot und Nachfrage ergibt sich der Preis. Und wenn es nach einem intakten Abwärtstrend aussieht, dann ist das Geld zu schade, um in einem intakten Abwärtstrend investiert zu sein. Dann beobachtet man weiter. Es ist ja nicht verboten, diese gleiche Aktie wieder zu kaufen. Ja, es passiert. Es werden Aktien unglücklich ausgestoppt, steigen Und dann ärgert man sich, dass man sie nicht mehr hat. Dann muss man eben wieder bei einem höheren Kurs einsteigen. Aber da geht es dann um vielleicht 5%. Es geht aber darum, Verluste von vielleicht 20-50% oder so etwas zu begrenzen, ja, zu vermeiden.
Vielleicht abschließend von Ihnen, als jemand, der jetzt Jahrzehnte im Markt drin war, Börse lebt, ja auch in einem Verein. Wie nehmen Sie aktuell diese ja doch steigende Aktionärsquote in Deutschland wahr? Ist das für Sie eine nachhaltige Entwicklung? Und wenn Sie einen Wunsch hätten, wo Sie sagen, hey, das würde ich mir für Aktionärsdeutschland wünschen, was wäre das?
Ja, ich würde mir wünschen, dass diese zunehmende Begeisterung für die Aktienwertanlage nicht wieder weggeht, verschwindet, verpufft, wie wir das nach 99 erlebt haben, als wir auch eine groß steigendes Interesse beobachtet haben, das dann aber in der Ernüchterung einer dreijährigen Base, die viele, viele zermürbt hat, gemündet ist. Das heißt, das ist mein Hauptwunsch. Das Interesse ist gerade bei jüngeren Leuten da, Selbstentscheider, die sich mit der Börse beschäftigen, die sagen, ich traue mir selber zu, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch zugunsten von ETFs und gar nicht mal zu Einzelaktien. Ich würde mir wünschen, dass das zu einer wirklich nachhaltigen Entstehung von Aktienkultur in Deutschland führt. Dass der Unternehmensgewinn ist nichts Böses, der Kritik hervorrufen muss, sondern er ist das Entgelt für denjenigen, der Eigenkapital zur Verfügung steht. Jeder, der Geld verleiht, Fremdkapital zur Verfügung steht, erhält dafür selbstverständlich Zinsen. Sonst würde er es nicht tun. Und Entschuldigung, der Gewinn ist die entsprechende Größe für die Zurverfügungstellung von Eigenkapital. Wer Eigenkapital zur Verfügung stellt, der haftet für den Erfolg und Misserfolg des Unternehmens. Und der Anreiz besteht darin, wenn ein Erfolg dasteht, dann erhält man einen Gewinn in Form von Dividende, vielleicht in Form von Substanzerhöhung, sprich Kurssteigerung. Es ist vollkommen legitim, dass das so ist. So funktioniert Marktwirtschaft mit all ihren Vorteilen. Und dass wir, wenn wir mehr Aktienkultur hätten in Deutschland, dann würde das auch der Wirtschaft gut tun.
Das war Dirk Arning. Wenn ihr zu Hause den Kölner Börsenverein finden wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Herr Arning, vielen Dank für die Zeit. Danke für das spannende Gespräch und das tolle
Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke
schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.